Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ja, ich freue mich sehr, denn wir sind bei unserem nächsten Werk angekommen. Und wenn ich richtig zähle, sind wir nun bei unserem 7. philosophischen Werk. Und ich freue mich noch mehr, dass wir uns in den nächsten Monaten den guten alten Friedrich Wilhelm Nietzsche zu Gemüte führen werden. Und für alle von euch, die jetzt zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. In diesem Podcast gehe ich Stück für Stück durch die Werke von verschiedenen Philosophen, wie in dem Fall jetzt Friedrich Nietzsche, und lese gemeinsam mit euch ja das Werk durch. Und immer, wenn ich irgendwas finde, was ich interessant finde, probiere ich es zu interpretieren und so gut wie ich auch kann, für euch zu kontextualisieren, also irgendwie zu erklären, Beispiele aus meinem Leben zu finden, dass ihr was praktisch mitnehmen könnt. Ja, kurz zu Nietzsche. Nietzsche ist 1844 geboren und 1900 in Weimar gestorben und ist einer der bekanntesten deutschen Philologen und Philosophen und war ziemlich kontrovers. Ne? Also wer von euch schon mal Nietzsche gelesen hat oder ja Zitate von ihm gelesen hat, der weiß eben, dass Nietzsche eben sehr scharf sein konnte, was seine Wortwahl anging. Und er sich eben genau aus diesem Grund auch einen Namen gemacht hat. Und das Buch, was wir jetzt lesen werden, heißt Jenseits von Gut und Böse, Vorspiel einer Philosophie der Zukunft. Und das ist dann 1886 erschienen, also 14 Jahre bevor Nietzsche dann abgetreten ist. Und dort im Buch geht es eben viel um Aphorismen, also einzelne Textabschnitte, in denen er seine Gedanken zusammenfasst. Und in dem Buch geht es um Themen wie Wahrheit, Wille zur Macht, Religion, Moralkritik, Elitedenken und so weiter. Und ja, bevor wir in den Text springen, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr diesen Podcast hier unterstützt. Lasst doch gerne ein Follow da und bewertet diesen Podcast, weil das mir dann auch immer, ja, einfach ein gutes Gefühl gibt, dass ich weiß, dass Leute sich das auch anhören, was ich hier mache. Auch, obwohl ich es machen würde, wenn keiner zuhören würde. Nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und damit würde ich sagen, springen wir in unser erstes Werk von Nietzsche. Jenseits von Gut und Böse. Erstes Hauptstück. Von den Vorurteilen der Philosophen. Der Wille zur Wahrheit, der uns noch zu manchem Wagnisse verführen wird, jene berühmte Wahrhaftigkeit, von der alle Philosophen bisher mit Ehrerbietung geredet haben. Was für Fragen hat dieser Wille zur Wahrheit uns schon vorgelegt? Welche wunderlichen, schlimmen, fragwürdigen Fragen? Das ist bereits eine lange Geschichte. Und doch scheint es, dass sie kaum eben angefangen hat. Was Wunder, wenn wir endlich einmal misstrauisch werden, die Geduld verlieren, uns ungeduldig umdrehen. Dass wir von dieser Sphinx auch unsererseits das Fragen lernen? Wer ist das eigentlich, der uns hier Fragen stellt? Was in uns will eigentlich zur Wahrheit? In der Tat, wir machten lange Halt vor der Frage nach der Ursache dieses Willens. Gesetzt, wir wollen Wahrheit. Warum nicht lieber Unwahrheit und Ungewissheit? Selbst Unwissenheit? Das Problem vom Werte der Wahrheit trat vor uns hin. Oder waren wir es, die vor das Problem hintraten? Wer von uns ist hier Ödipus? Oder wer Sphinx? Es ist ein Stell-Dich-Ein, wie es scheint, von Fragen und Fragezeichen. Und sollte man's glauben, dass es uns schließlich bedünken will, als sei das Problem noch nie bisher gestellt. Als sei es von uns zum ersten Male gesehen, ins Auge gefasst, gewagt. Denn es ist ein Wagnis dabei und vielleicht gibt es kein größeres. Wie könnte etwas aus seinem Gegensatz entstehen? Zum Beispiel die Wahrheit aus dem Irrtum oder der Wille zur Wahrheit aus dem Willen zur Täuschung oder die selbstlose Handlung aus dem Eigennutze oder das reine, sonnenhafte Schauen des Weisen aus der Begehrlichkeit? Solcherlei Entstehung ist unmöglich. Wer davon träumt, ein Narr, ja Schlimmeres. Die Dinge höchstens, Wertes müssen einen anderen, eigenen Ursprung haben. Aus dieser vergänglichen, verführerischen, täuschenden, geringen Welt. Aus diesem Wirrsal von Wahn und Begierde sind sie unableitbar, vielmehr im Schoße des Seins, im Unvergänglichen, im verborgenen Gotte, im Ding an sich. Da muss ihr Grund liegen und sonst nirgendwo. Diese Art zu urteilen, macht das typische Vorurteil aus, an dem sich die Metaphysiker aller Zeiten wiedererkennen lassen. Diese Art von Wertschätzungen steht im Hintergrunde aller ihrer logischen Prozeduren. Aus diesem ihrem Glauben heraus bemühen sie sich um ihr Wissen, um etwas, das feierlich am Ende als die Wahrheit getauft wird. Der Grundglaube der Metaphysiker ist der Glaube an die Gegensätze der Werte. Es ist auch den Vorsichtigsten unter ihnen nicht eingefallen, hier an der Schwelle bereits zu zweifeln, wo es doch am nötigsten wäre. Selbst wenn sie sich gelobt hatten, de omnibus dubitandum, man darf nämlich zweifeln. Erstens, ob es Gegensätze überhaupt gibt. Und zweitens, ob jene volkstümlichen Wertschätzungen und Wertgegensätze, auf welche die Metaphysiker ihr Siegel gedrückt haben, nicht vielleicht nur Vordergrundschätzungen sind, nur vorläufige Perspektiven, vielleicht noch dazu aus einem Winkel heraus, vielleicht von unten hinauf. Froschperspektiven gleichsam, um einen Ausdruck zu borgen, der den Malern geläufig ist. Bei allem Werte, der dem Wahren, dem Wahrhaftigen, dem Selbstlosen zukommen mag, es wäre möglich, dass dem Scheine, dem Willen zur Täuschung, dem Eigennutz und der Begierde ein für alles Leben höherer und grundsätzlicher Wert zugeschrieben werden müsste. Es wäre sogar noch möglich, dass was den Wert jener guten und verehrten Dinge ausmacht, gerade darin bestünde, mit jenen schlimmen, scheinbar entgegengesetzten Dingen auf verfängliche Weise verwandt, verknüpft, verhakelt, vielleicht gar wesensgleich zu sein. Vielleicht. Aber wer ist willens, sich um solche gefährliche Vielleichts zu kümmern? Man muss dazu schon die Ankunft einer neuen Gattung von Philosophen abwarten. Solche, die irgendwelchen anderen umgekehrten Geschmack und Hang haben als die bisherigen. Philosophen des Gefährlichen vielleicht in jedem Verstande. Und allen Ernstes gesprochen, ich sehe solche Philosophen heraufkommen. Nachdem ich lange genug den Philosophen zwischen die Zeilen und auf die Finger gesehen habe, sage ich mir, man muss noch den größten Teil des bewussten Denkens unter die Instinkttätigkeiten rechnen. Und sogar im Falle des philosophischen Denkens. Man muss hier umlernen, wie man in Betreff der Vererbung und des Angeborenen umgelernt hat. So wenig der Akt der Geburt in dem ganzen Vor- und Fortgange der Vererbung in Betracht kommt, ebenso wenig ist Bewusstsein in irgendeinem entscheidenden Sinne dem Instinkten entgegengesetzt. Das meiste bewusste Denken eines Philosophen ist durch seine Instinkte heimlich geführt und in bestimmte Bahnen gezwungen. Auch hinter aller Logik und ihrer anscheinenden Selbstherrlichkeit der Bewegung stehen Wertschätzungen, deutlicher gesprochen, physiologische Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von Leben. Zum Beispiel, dass das Bestimmte mehr wert sei als das Unbestimmte. Der Schein weniger wert als die Wahrheit. Dergleichen Schätzungen könnten bei aller ihrer regulativen Wichtigkeit für uns doch nur Vordergrundschätzungen sein. Eine bestimmte Art von Niarisie, wie sie gerade zur Erhaltung von Wesen, wie wir sind, nottun mag. Gesetzt nämlich, dass nicht gerade der Mensch das Maß der Dinge ist. Die Falschheit eines Urteils ist uns noch kein Einwand gegen ein Urteil. Darin klingt unsere neue Sprache vielleicht am fremdesten. Die Frage ist, wie weit es lebensfördernd, Leben erhaltend, Arten erhaltend, vielleicht gar artenzüchtend ist. Und wir sind grundsätzlich geneigt zu behaupten, dass die falschesten Urteile zu denen die synthetischen Urteile a priori gehören, uns die unentbehrlichsten sind. Dass ohne ein Geltenlassen der logischen Fiktionen, ohne ein Messen der Wirklichkeit und der rein erfundenen Welt des Unbedingten, sich selbst gleichen, ohne eine beständige Fälschung der Welt durch die Zahl der Mensch nicht leben könnte. Das Verzichtleisten auf falsche Urteile, ein Verzichtleisten auf Leben, eine Verneinung des Lebens wäre. Die Unwahrheit als Lebensbedingung zugestehen, das heißt freilich, auf eine gefährliche Weise den gewohnten Wertgefühlen Widerstand leisten. Und eine Philosophie, die das wagt, stellt sich damit allein schon jenseits von Gut und Böse. Was dazu reizt, auf alle Philosophen halb misstrauisch, halb spöttisch zu blicken, ist nicht, dass man wieder und wieder dahinter kommt, wie unschuldig sie sind, wie oft und wie leicht sie sich vorgreifen und verirren, kurz ihre Kinderei und Kindlichkeit, sondern dass es bei ihnen nicht redlich genug zugeht. Während sie allesamt einen großen und tugendhaften Lärm machen, sobald das Problem der Wahrhaftigkeit auch nur von Ferne angerührt wird. Sie stellen sich sämtlich, als ob sie ihre eigentlichen Meinungen durch die Selbstentwicklung einer kalten, reinen, göttlich unbekümmerten Dialektik entdeckt und erreicht hätten. Zum Unterschiede von den Mystikern jeden Rangs, die ehrlicher als sie und tüpelhafter sind, diese Reden von Inspiration. Während im Grunde ein vorweggenommener Satz, ein Einfall, eine Eingebung, zumeist einen abstrakt gemachter und durchsiebter Herzenswunsch von ihnen mit hinterhergesuchten Gründen verteidigt wird. Sie sind allesamt Advokaten, welche es nicht heißen wollen, und zwar zumeist sogar verschmitzte Fürsprecher ihrer Vorurteile, die sie Wahrheiten taufen. Und sehr ferne von der Tapferkeit des Gewissens, dass sich dies eben dies eingesteht. Sehr ferne von dem guten Geschmack der Tapferkeit, welche dies auch zu verstehen gibt, sei es um einen Feind oder Freund zu warnen, sei es aus Übermut und um ihrer selbst zu spotten. Die ebenso steife als sittsame Tartüfferie des alten Kant, mit der er uns auf die dialektischen Schleichwege lockt, welche zu seinem kategorischen Imperativ führen, richtiger verführen. Dies Schauspiel macht uns verwöhnte lächeln, die wir keine kleine Belustigung darin finden, den feinen Tücken alter Moralisten und Moralprediger auf die Finger zu sehen. Oder gar jener Hokuspokus von mathematischer Form, mit der Spinoza seine Philosophie, die Liebe zu seiner Wahrheit zuletzt das Wort richtig und billig ausgelegt, wie ein Erz panzerte und maskierte, um damit von vornherein den Mut des Angreifenden einzuschüchtern, der auf diese unüberwindliche Jungfrau und Pallas Athene den Blick zu werfen wagen würde. Wie viel eigene Schüchternheit und Angreifbarkeit verrät diese Maskerade eines einsiedlerischen Kranken. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch genauso wie ich auf das, was noch kommt. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und bis bald.